Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung, der ich natürlich gerne gefolgt bin, und wirklich vielen Dank, dass Sie bei dieser Hitze hier hingekommen sind, um uns, um sich über Extinktionslernen zu informieren. Wir machen was ganz Spezifisches, und deshalb habe ich meinen Vortrag überschrieben mit, wie Tauben uns helfen, ein komplexes Lernverhalten zu verstehen. Wir in der Biopsychologie arbeiten nämlich mit Tauben. Und heute wird es maßgeblich ums Extinktionslernen gehen, und ich habe meinen Vortrag in 5 Kernfragen gegliedert. Und diese 5 Kernfragen möchte ich jetzt einmal kurz nennen, damit Sie sich ein bisschen orientieren können, wo im Vortrag wir uns gerade befinden. Zuerst möchte ich mit Ihnen klären, was ist Extinktionslernen überhaupt? Und wenn die Frau Heiler gerade gesagt hat, es geht ums Vergessen, dann hoffe ich, dass Sie heute Abend nach diesem Vortrag wissen, dass es nicht vergessen ist, sondern eine eigene Lernform. Aber das definieren, das gehen wir jetzt langsam aber sicher durch. Dann möchte ich mit Ihnen klären, warum Extinktionslernen relevant im alltäglichen Leben ist, wo uns Extinktionslernen begegnet, wo es okay ist, dass es uns begegnet, und wo es uns begegnet und problematisch ist. Und was natürlich wichtig ist aus neurowissenschaftlicher Sicht, wie funktioniert das überhaupt? Was passiert im Kopf, wenn wir diese Lernform durchführen und wenn wir Extinktionslernen? Und wichtig ist auch noch, wie kann das erforscht werden? Und da möchte ich Ihnen kurz den SFB 1280 vorstellen, der ist ja hier schon angeklungen. Und da würde ich gerne darauf eingehen, was dieser Forscherverbund macht und warum er es macht und warum die DFG auch dieses Forschungsvorhaben so generös unterstützt. Und natürlich, so heißt ja auch der Vortrag, möchte ich mit Ihnen klären, warum Tauben uns helfen können bei diesem Prozess und warum Tauben ein gutes Modellsystem sind, um Extinktionslernen zu erforschen. Beginnen wir direkt mit der ersten Frage und mit Definitionen und Begriffen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie fahren jeden Tag von Ihrem Zuhause auf die Arbeit hier an die Ruhr-Universität und Sie fahren über einen ganz regulären kurzen Weg, der ist jetzt frei gewählt 5 Kilometer lang, und das funktioniert vollkommen automatisch und Sie fahren jeden Tag immer denselben Weg. Doch auf einmal, aufgrund von Brückenarbeiten, wie das hier so gerne auf dem Weg ist, ist dieser Weg gesperrt. Sie können den nicht benutzen. Das bedeutet, jetzt müssen Sie irgendwie handeln, weil Sie müssen ja auf diese Arbeit kommen und wollen da auch hin, und Sie müssen einen anderen Weg nehmen. Diesen viel längeren und wahrscheinlich etwas unbequemeren Weg. Vielleicht probieren Sie am nächsten Tag nochmal aus, ob die Baustelle noch da ist. Aber wenn diese Baustelle noch da ist, werden Sie lernen, immer diesen Weg zu fahren. Ist die Baustelle wieder weg, würden Sie den anderen Weg nehmen. Die Frage, die jetzt beim Extinktionslernen gestellt wird, ist, was passiert mit Ihrem Wissen um diesen Weg und um das Neugelernte, um das Wissen um den neuen Weg. Jetzt kommt der Vergleich zwischen Vergessen und diesem neuen Lernen. Wenn man Extinktionslernen als Vergessensprozess begreift, dann kann man einfach, man kann es theoretisch relativ einfach fassen, und zwar Robert Rescorla würde das auch so tun und würde vorschlagen, dass man es einfach Vergessen nennt. Dass sie sagen, ich lösche dieses Wissen um diesen Weg aus meinem Gedächtnis. Wenn man das jetzt mal veranschaulicht oder verbildlicht, was es bedeutet, Extinktion als Vergessen aufzugreifen, möchte ich einmal ganz kurz hier auf dieses ganz, ganz klassische Konditionierungsexperiment von Pavlov eingehen. Das kennen Sie vielleicht alle, aber ich erkläre es dennoch mal. Hier werden Experimente gemacht, und zwar, es wird ein Glockenton erzeugt und dann nach einer kurzen Zeit Futter präsentiert, was zur Folge hat, dass eine Speichelreaktion bei dem Hund ausgelöst wird. Wenn man das wiederholt macht, dann wird eine Assoziation zwischen dem Glockenton und dem Futter aufgebaut im Kopf, und hinterher ist ausschließlich die Glocke in der Lage, diese Speichelreaktion auszulösen, und dies beruht eben auf dieser Assoziation, auf dieser Verknüpfung von Glocke und Futter. Das ist jetzt hier oben dargestellt. V bedeutet hier diese Stärke der Verbindung, und T bedeutet Zeit, das heißt, über die Zeit mit verschiedenen wiederholten Präsentationen kommt es zu einer sehr, sehr, sehr starken Verbindung von Glocke und Futter und zum Auslösen dieser Reaktion. Vergessen in dem Zusammenhang, jetzt im Extinktionsprozess, würde Folgendes bedeuten. Man klingelt die Glocke, aber man präsentiert kein Futter mehr. man nimmt dieses Futter weg. Das bedeutet, es ist einfach kein belohnender Reiz mehr da. Und als Vergessensprozess würde jetzt diese Verknüpfung zwischen Glocke und Futter nachlassen. Das bedeutet, immer wenn ich diese Glocke klinge und das Tier bekommt danach kein Futter, dann verlernt das Tier diese Reaktion. Das führt dazu, dass diese Verknüpfung nicht mehr existent ist und dass kein Speichelfluss mehr kommt. Extinktionslernen kann aber anders aufgefasst werden. Und das ist so, wie Pavlov es selbst vor 100 Jahren etwa bei seinen Experimenten beschrieben hat. Also hier würde es folgendermaßen aufgefasst: Extinktion beinhaltet ein neues Lernen, das die Reaktion, also den Speichelfluss, hemmt, während die alte Verbindung zwischen Glocke und Futter vorhanden bleibt. Nochmal visualisiert dargestellt, dass Extinktion als Lernen einer hemmenden Verbindung. Beim Erstlernen passiert genau dasselbe wie im Erstbeispiel. Wieder der Glockenton und die folgende Präsentation von Futter führt zum Speichelfluss beim Hund. Und hier sehen Sie über Zeit mit wiederholten Präsentationen kommt es zum Aufbau dieser Verbindung und dieser Verknüpfung und zur Reaktion. In der Extinktion passiert auf der Verhaltensebene hier das exakt gleiche Experiment. Wieder wird die Glocke geklingelt und es gibt kein Futter. Extinktion als Lernprozess einer Hemmung bedeutet jetzt, dass diese Verknüpfung zwischen Glocke und Futter ganz normal erhalten bleibt. Das bedeutet, das Tier weiß um diese Verknüpfung, aber dennoch bleibt die Reaktion aus, denn hier wird ein neues Lernen in Gang gesetzt, das diese Reaktion aussetzt. Und dieses neue Lernen, das beinhaltet Extinktionslernen. Das ist jetzt alles sehr abstrakt, aber ich möchte Ihnen jetzt zwei verschiedene Experimente vorstellen, die zwischen diesen beiden Optionen unterscheiden. Also ist es jetzt vergessen oder ist es das Lernen einer Hemmung? Wir bleiben genau bei diesem Beispiel und gehen das jetzt nochmal an einem Experiment durch. Wieder geht es um die Verbindung von diesem Glockenton und dem Futter. Präsentiert man das jetzt wieder gepaart, relativ häufig, speichelt der Hund ganz regelmäßig, also das bedeutet, diese Antwort erscheint immer, auch wenn nur die Glocke läutet. Das Erstlernen ist sozusagen dann komplett. Wird dann das Extinktionslernen in Gang gesetzt? Das bedeutet, das Futter wird nicht mehr präsentiert, kommt es bei wiederholten Klingeln der Glocke nicht mehr zu der Reaktion. Das bedeutet, das Extinktionslernen ist komplett. Und jetzt lässt man ein bisschen Zeit vergehen, damit sich dieses Gedächtnis auch festigen kann. Und dann wird überprüft, wie gut kann der Hund sich denn daran erinnern, dass beim Klingeln der Glocke kein Futter mehr kommt. Und genau dieses Experiment wird dann nach einem Tag gemacht. Man klingelt die Glocke und überprüft, wie häufig der Hund diese Speichelreaktion zeigt. Sie sehen hier nach einem Tag, dass das gar nicht so oft passiert. Also der kann sich relativ gut daran erinnern, dass diese Glocke kein Futter vorhersagt und dass er deshalb auch nicht speichelt. Diese Reaktion bleibt aus. Macht man jetzt das genau exakte Experiment 7 Tage später, dann sieht man, zack, diese Reaktion, diese Speichelreaktion ist wieder da. Das bedeutet, die eigentliche Gedächtnisspur, diese Assoziation zwischen Glocke und Futter, ist nach wie vor vorhanden. Es gibt noch ein anderes Experiment, in dem das ähnlich gezeigt wird. Es funktioniert haargenau gleich wie das erste. Nur es ist in einem sogenannten unterschiedlichen Kontext. Ein Kontext kann alles Mögliche sein. Ein Kontext könnte zum Beispiel dieser Raum sein. Ein Kontext könnte auch ein Gefühl sein. Wir benutzen im Experiment immer unterschiedliche Umgebungsbeleuchtung. Wir machen die Experimente dann in einem roten Licht. Ich zeige Ihnen auch gleich ein Video, wie diese Experimente funktionieren mit den Tauben. In diesem Experiment unter einer bestimmten Bedingung wird dann wieder diese Assoziation gelernt, also die Glocke sagt das Futter vorher und es kommt zum Speichelfluss. Wenn das gelernt wurde, wird dieser Kontext gewechselt. Es kommt eine ganz neue Situation und wieder gibt es kein Futter nach dem Glockenton und das Tier lernt, dass diese Glocke nicht mehr das Futter vorhersagt und diese Speichelreaktion nicht mehr stattfindet. Wieder wird dieses Gedächtnis gefestigt nach einer gewissen Zeit. Und jetzt kann man Experimente machen, genau wie eben, man läutet die Glocke und versucht, diesen Abruf des Extinktionsgedächtnisses zu untersuchen. Wie gut kann sich das Tier daran erinnern, dass diese Glocke kein Futter mehr vorhersagt? Macht man diese Experimente jetzt hier im Kontext B, wo diese Glocke kein Futter vorhersagt, dann hat man einen sehr guten Gedächtnisabruf. Das heißt, das Tier kann sich sehr gut daran erinnern, dass diese Glocke kein Futter vorhersagt. Macht man aber genau dasselbe Moment in dem Kontext, in dem diese Regel noch galt, ist dieses Verhalten wieder da. Das bedeutet, auch hier ist dieses Verhalten nicht verloren, sondern ist es nach wie vor vorhanden und kann abgerufen werden. Der Unterschied zwischen dem Erstlernen, also der Stärke hier und der Stärke dieses Balkens, also der sogenannten Erneuerung, der beruht auf Vergessen. Also das ist wirklich der Teil, der vergessen wurde. Aber ein großer Teil dieses Gedächtnisses, dieser Gedächtnisspur ist nach wie vor vorhanden. Nur um die Begriffe zu klären und nochmal zu definieren. Also Extinktion ist das Nachlassen einer Reaktion als Folge ausbleibender unkonditionierter Stimuli. So heißt es offiziell. In unserem Beispiel war das Futter. Wenn man das also weglässt, lässt diese Reaktion nach. Bei diesem Prozess handelt es sich weder um pures Vergessen noch um Verlernen, sondern Extinktion ist ein zusätzliches Lernen, das die Wirkung des bedingten Reizes vorübergehend und auch kontextabhängig, das sind diese beiden Experimente, die ich Ihnen gezeigt habe, außer Kraft setzt. Das bedeutet, durch dieses Lernen wird diese Reaktion nicht mehr gezeigt. Jetzt waren diese Beispiele sehr abstrakt und man fragt sich, warum muss man das untersuchen? Warum ist das wichtig? Was bedeutet das für mich? Frau Heiler hat schon ein Beispiel genannt, was jetzt kommt, aber 61,5 Millionen Menschen in der EU leiden unter Angststörungen. Das ist eine wirklich sehr, sehr, sehr hohe Zahl. Für jede einzelne Person ist das ein ganz, ganz schweres Schicksal, therapiebedürftig unter Umständen und behandlungswürdig. Und neben dem wirklichen Schicksal der Einzelperson muss man sagen, man kann das auch volkswirtschaftlich berechnen. Und der Schaden, der für die Gemeinschaft aufkommt, ist dann halt 74,4 Milliarden Euro pro Jahr. Weiterhin leiden 19% der Menschen in der EU unter chronischem Schmerz. Auch das für jede Einzelperson natürlich wirklich eine Tragik. Aber auch hier dieser Befund kann volkswirtschaftlich gefasst werden, und zwar in 15,6 Krankheitstagen pro Person pro Jahr. Und neben diesem klinischen und therapeutischen Kontext, das Beispiel, was die Frau Heiler genannt hat, der Anstieg von Rechtschreibfehlern. Also dieses Schreiben nach Gehör führt dazu, dass die Kinder etwas Falsches lernen. Das ist das Erstlernen, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Und dann wird in einem Prozess, der dann oben aufgesetzt wird, dieses Extinktionslernen durchgeführt. Das bedeutet, dann wird korrigiert und dann wird erst gesagt, was richtig und falsch ist. Und wie Sie eben gesehen haben, entweder in einem Prüfungskontext oder wenn Zeit vergeht, fallen Sie wieder zurück in dieses Verhalten und beginnen, Fehler zu machen. Und das sind eben Dinge, woran Sie sehen, dass es volkswirtschaftlich natürlich wichtig ist, für die Einzelpersonen wichtig ist, diesen Prozess zu verstehen. Denn was gezeigt werden konnte, ist, dass Patienten, die unter Angststörungen leiden, die zeigen schnelleres Erstlernen. Also die sind sehr gut im Erstlernen, allerdings haben die ein vermindertes Extinktionslernen. Wenn es zum Beispiel um Ängste geht, können Sie sich vorstellen, Sie lernen sehr schnell eine Angst, aber sie können das nicht mehr verlernen. Das bedeutet, diese Sachen bleiben und werden dadurch verfestigt. Es gibt noch andere Aspekte, die möchte ich jetzt gar nicht selber vortragen, sondern ich habe hier ein kurzes Video vom Onur. Ich hoffe, das läuft. Wir probieren es mal aus, weil der Ton kommt leider nur über diesen Computer, aber wir versuchen es mal. Na?
Es ist ja so, dass wenn wir einmal etwas gelernt haben und dann in das Extinktionslernen reingehen, dass das Altwissen ja nicht verloren ist. Es ist immer noch in uns und es kommt hoch und genau in den Momenten, in denen wir es nicht gebrauchen können. Es gibt also bestimmte Rahmenbedingungen, zum Beispiel Stress, Druck auf möglichst schnelle Reaktionen, in denen das Altwissen dann besonders schnell wieder hochkommt. Und in dem Moment fangen wir dann an, Dinge, die eigentlich falsch sind und die wir meinten, verlernt zu haben, dann plötzlich wieder zu tun. Das heißt, wir vergessen so schnell Altes nicht. Wir vergessen einen Teil, aber wir vergessen weniger, als wir meinen, dass wir vergessen. Und genau in dem Moment, in dem wir es am wenigsten gebrauchen können, kommt dieses Altwissen wieder hoch. Und das ist etwas, was sowohl aus der Sicht der Psychologie als auch aus der Sicht der Hirnforschung total spannend ist.
Und aus der Sicht der Hirnforschung ist natürlich spannend zu wissen, was passiert eigentlich im Kopf während dieser Lernvorgänge? Was passiert auf der Ebene einzelner Zellen, auf der Ebene einzelner Gehirnteile?
Es ist ja so, dass wenn wir einmal etwas...
Okay, kennen wir schon. Ne? Und da kommen wir direkt zur nächsten Frage, und zwar, wie funktioniert Extinktionslernen? Was wir bereits wissen, wissen wir aus Experimenten, die mit Mäusen oder Ratten durchgeführt wurden und wo es nicht wie eben um die Gabe, um die Verknüpfung von einem Reiz und Futter geht, sondern hier wurden kleine, leichte Elektroschocks genommen. Man nennt das Furchtkonditionierung. Deshalb ist dieser Pfeil da. Das bedeutet, hier wird jetzt ein Ton und ein Elektroschock gemeinsam präsentiert. Die Information geht über ein Gehirngebiet namens Thalamus, hier in den Mandelkern oder die Amygdala. Die heißt so, weil die mandelförmig ist, wie man hier in diesem Modell dargestellt ist. Und da kommt es eigentlich zu diesen Verbindungen von diesem Reiz und diesem dargebotenen Schock. Das bedeutet, hier existieren Zellen, die diese beiden Reize miteinander verknüpfen. Das bedeutet, immer wenn das passiert, gibt es Zellen, die sehr, sehr, sehr schnell darauf antworten und dieses Signal weiterleiten und im nächsten Schritt eine Angstreaktion auslösen. Lässt man jetzt diesen Reiz weg, also es gibt nur noch den Ton, es gibt keine kleinen Schocks mehr, dann kommt es zur sogenannten Extinktion, das hatten wir ja schon eben. Und dennoch, obwohl es gar keinen Schock mehr gibt, wird trotzdem noch beim Ertönen dieses Tones diese Zellgruppe aktiv. Und eigentlich würde eine Angstreaktion ausgelöst, doch ihr Präfrontalkortex, also eine ganz übergeordnete Struktur, hemmt diese Reaktion und die Information über den Kontext wird über den Hippocampus, eine weitere Hirnstruktur, noch in dieses System mit hineingegeben. Das bedeutet, dieses Netzwerk ist für diese Angstreaktion und dieses Extinktionslernen maßgeblich verantwortlich. Ich habe ja gerade schon gesagt, das sind Experimente, die an Mäusen und Ratten durchgeführt wurden und meistens auch Experimente, wo es eben um Furcht und Angst ging. Und die offenen Fragen bzw. die Dinge, die jetzt noch ausstehen, sind eben die Frage der Übertragbarkeit. Also sind diese Dinge, die dort gefunden worden sind, für Nager spezifisch? Gilt das auch für andere Tiere? Und funktioniert das Extinktionslernen, wenn es um angstvolle Reize geht, genauso wie wenn es um positive Reize geht? Und das weiß man alles nicht. Und um das rauszubekommen, brauchen wir einfach einen breiteren Ansatz der Untersuchung. Also wir müssen verschiedene Spezies untersuchen und wir müssen verschiedene Methoden haben, um diese Fragen klären zu können.
Ist das denn individuell verschieden?
Ja, es ist individuell verschieden. Also es kann vorkommen, dass manche dieser Phänomene auftreten und manche dieser Phänomene nicht auftreten. Also es gibt da auch eine individuelle Varianz. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass das, was ich hier zeige, doch verallgemeinbar ist für eine große Grundgesamtheit. Die Frage ist halt auch, wie erfolgt das auf zeitlicher Ebene? Man hat gesehen, dass es diese Zellverbände gibt, aber wie sich diese eigentlichen Verknüpfungen aufbauen, wie diese Hemmung erfolgt, was passiert, wenn man das wiederholt präsentiert, das ist unklar. Und diese zeitliche Ebene ist ein wichtiges Teilprojekt oder ein wichtiger Bereich, der aufzuklären ist und der auch in meinem bzw. unserem Teilprojekt eine wichtige Rolle spielt. Eine weitere offene Frage ist, ob dieses Netzwerk noch um weitere Gehirnareale ergänzt werden muss. Also ist das überhaupt alles oder gibt es noch weitere Gehirnteile, in denen Extinktionslernen oder beteiligte Prozesse stattfinden? Das weiß man nicht und es wäre sehr wichtig, das zu erfahren. Und das Wichtigste ist natürlich, darum machen wir das, wie kann man in diesen Prozess eingreifen? Also wie könnten wir Menschen helfen, therapeutisch natürlich oder auch über Pharmakologie? Und das sind Dinge, an denen sind wir maßgeblich interessiert und da muss man natürlich erstmal diese Prozesse en Detail verstehen. Das führt mich dazu, zu klären, wie kann Extinktionslernen erforscht werden. Ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich gemeinsam mit dem Ono Güntekün ein Teilprojekt in diesem großen Forschungsverbund 1280 leite. Und dieser Forschungsverbund wurde vor 2 Jahren hier in Bochum ins Leben gerufen. Bochum ist die Sprecheruniversität, viele Teilprojekte finden hier statt. Und hier sehen Sie ein Foto von dieser Begutachtung und diese Kolleginnen und Kollegen sind die Leiter dieser verschiedenen Forschungsgruppen und dieses große Konsortium beschäftigt sich mit ganz vielen verschiedenen Aspekten des Extinktionslernens. Das ist auf jeden Fall so komplex und jedes dieser Teilprojekte wäre ein eigener Vortrag, dass ich das nicht darstellen kann. Aber ich kann Sie sehr einladen, unsere Homepage zu besuchen, die Homepage vom SFB 1280. Also wenn mal schlechteres Wetter ist und Sie zu Hause irgendwie denken, da war doch was mit Extinktionslernen, gehen Sie auf diese Homepage, es ist wirklich kurzweilig. Jedes einzelne Projekt ist ganz kurz beschrieben in seinen Kernhypothesen und es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz spannender Zeitvertreib, sich das anzugucken. Und da werden Sie sehen, dass dieser SFB ganz viele verschiedene Teilbereiche umfasst. Es beginnt bei der Neurobiologie, bei der Neuroimmunologie, Neurologie, dann Teile dieser Erziehungswissenschaft, die ich gerade angedeutet habe, und auch experimentalpsychologische Dinge sind hier in diesem SFB verankert, um ganz grundlegend aus verschiedenen Blickwinkeln von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung Extinktionslernen zu untersuchen. Ich kann ja nur für ein Teilprojekt sprechen, und zwar für das Teilprojekt A01. Und wir arbeiten mit Tauben, und da leite ich schon direkt zum nächsten Punkt über, und zwar wie Tauben uns helfen, dieses Extinktionslernen zu erforschen. Tauben sind eigentlich als Modellsystem in den Verhaltenswissenschaften relativ gut bekannt. Also das hier ist der Herr Skinner in seinem Haltungsraum hier und ganz viele Verhaltensexperimente wurden mit den Tieren durchgeführt. Hier, das ist Ono Güntekün, der Sprecher dieses SFBs und auch Teilprojektleiter in diesem Teilprojekt A01. Und hier sehen Sie, wie eine Taube so ein Experiment macht. Die Taube hat die Aufgabe, Bilder, die Menschen zeigen, von Bildern, die keine Menschen zeigen, zu unterscheiden. Pickt erst, jetzt kommen die Bilder. Und dann bekommt die Taube, wenn sie es richtig macht, Futter. Also das heißt, sie lernt irgendwas in dieser Box. Und jetzt, ja, genau, gibt es wieder Futter. Das war falsch. Wenn es falsch ist, dann geht kurz das Licht aus. Das mögen die Tiere nicht so gerne. Und deshalb, Moment, ich mach's nochmal. Deshalb gibt es dann eben keinen Verstärker, sondern eine kleine Bestrafung. Und dann lernen die Tiere über Zeit, diese Experimente durchzuführen. Also Vorteile von den Tieren als Modellsystem ist, dass sie wirklich auch eine relativ lange Lebensdauer in Gefangenschaft haben. Also sie werden relativ alt. Die sind sehr sanftmütig. Das sind sehr nette Tiere. Man kann sehr gut Experimente mit denen machen. Also es macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Und dann sehen Sie ja selbst, die haben eine hervorragende Arbeitsleistung. Sie sehen gerade, die machen diese Unterscheidung Mensch oder Nicht-Mensch jetzt in dem Video dreimal hintereinander. Die machen das am Tag 1000 Mal. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Und wir sind dann auch manchmal wirklich stolz auf die Tiere, dass die das wirklich so machen. Und das führt eben dazu, dass wir halt auch sehr hohe Wiederholraten in unseren Experimenten erzeugen können. Das bedeutet, das, was wir dann damit erzeugen, das steht dann eigentlich auf einem relativ robusten Datenfundament.
Aber da fehlt uns nochmal der Auslöser, ne? Zum Beispiel der Speicher, dass der Speicher kommt. Sondern hier haben Sie ja nur das Bild und den Erfolg.
Genau, das ist das Verhalten. Also das ist kein Reflex, das ist kein klassisches Konditionieren, sondern hier, das ist operantes Konditionieren, also hier geht es dann wirklich um dieses Verhalten.
Wie lange braucht man ungefähr Tage, Wochen, Monate, keine Ahnung.
Also diese Aufgabe können Tauben euch innerhalb von 2-3 Wochen sehr gut lernen, wenn man jeden Tag darauf trainiert. Das ist nicht besonders kompliziert für das Tier. Im Prinzip, Tauben sind extrem gutes Modellsystem, Kategorisierungslernen, das ist eine Kategorie Mensch oder Nicht-Mensch, die können sie eigentlich recht schnell und einfach identifizieren. Also die können auch Picasso von Monet unterscheiden, also das ist für die alles recht einfach.
Genau, und man macht das so, dass man denen das schrittweise beibringt. Also die lernen erst auf diesen Bildschirm zu picken. Und wenn sie das gut können, dann werden diese Unterscheidungen eingeführt und dann werden wenige Bilder gezeigt und das ist so ein bisschen modular. Also es gibt mehrere Wege, den Tieren das beizubringen. Aber wenn die das einmal verstanden haben und wenn die einmal dieses Experiment durchlaufen haben, dann sind die eigentlich relativ gut, auch weitere experimentelle Teile dann dazu zu lernen. Okay. Nein, das ist der nächste Punkt. Die haben ein sehr gut ausgeprägtes Sehsystem, auch ein sehr gut ausgeprägtes Farbsehsystem. Die können sogar mehr Farben sehen als wir. Und das bedeutet, diese Experimente, die wir mit denen machen, basieren meistens auf eben Computerbildschirmen, die dann Dinge darstellen. Und da sind die Tiere sehr gut drin. Also das ist was denen auch evolutiv sehr nahe liegt. Und das lernen die halt gut, das können die sehr gut, haben sehr gute Augen. Also auch von der Größe und der Repräsentation im Gehirn ist das Sehsystem bei den Tieren sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt. Ja, und die haben beeindruckende kognitive Kapazitäten, das haben wir ja auch jetzt gerade gesehen. Die können eben diese Experimente durchführen, also die können das lernen. Und das gibt uns halt die Möglichkeit, mit diesen Tieren diese Experimente zu machen. Aber wie können wir das denn an den Tauben testen? Das bedeutet, wir brauchen ja jetzt ein Verhaltensexperiment, das uns ermöglicht, diesen kompletten Lernmechanismus zu durchlaufen. Wie machen wir das? Entschuldigen Sie bitte, dass hier noch die englischen Begriffe stehen. Ich erkläre es aber dennoch ganz kurz. Wir bringen den Tieren jeden Tag bei, eine Assoziation zwischen einem Stimulus und einer Reaktion zu einer Seite zu machen. Also die müssen dann auf eine Scheibe auf einer Seite picken. Ich zeige Ihnen nach dieser Folie ein Video, wo eine Taube das macht. Und jeden Tag lernen die, einen Stimulus mit der linken Seite zu assoziieren und einen anderen Stimulus mit der rechten Seite zu assoziieren. Und danach bekommen die Tiere, wenn sie das korrekt machen, Futter. Dieses Lernen findet hier unter einer experimentellen Lichtbedingung statt, unter ganz normalem Tageslicht, so wie hier jetzt, und das nennen wir den Kontext A. Wenn die Tiere das gut können und eine sehr gute Leistung zeigen, das bedeutet sehr häufig diese Entscheidung richtig treffen, dann beginnt die Extinktion. Das heißt, wir wählen uns zufällig einen Stimulus raus, in diesem Beispiel der mit der linken Reaktion verknüpft ist und danach bekommt die Taube einfach kein Futter mehr. Das bedeutet, diese Verknüpfung oder dieser Stimulus wird dem Extinktionslernen ausgesetzt. erfolgt dann keine Reaktion mehr auf diesen Stimulus. Dann testen wir in beiden Kontexten, in A und B, ob dieses Verhalten nach wie vor existiert. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich zeige Ihnen noch dieses Video. Dann macht die Taube das nämlich. Zack. Genau. Es wird ein Stimulus präsentiert. Und die Taube macht, assoziiert einmal links, einmal rechts. Das ist beides mal. Das ist richtig in dem Falle. Und die bekommt jeweils Futter. Genau. Noch einmal kurz. Zack, 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 zack. Das machen die wirklich tausendmal. Ja, also wir machen es so, dass wir nicht jedes Mal belohnen. Deshalb sehen Sie da, ich lasse nochmal laufen. Sie sehen da noch so ein Licht, was aufleuchtet. Das ist der sekundäre Verstärker. Das bedeutet, selbst wenn das Licht nur das Licht leuchtet, wissen die Tauben schon, dass das korrekt war. Und dann muss man nicht jeden Versuch belohnen, weil sonst können Sie sich vorstellen, dass die Tiere irgendwann die Motivation verlieren, an den Experimenten teilzunehmen, weil die schon dann auch ein gewisses Gewicht aufbauen, was dazu führt, dass die Tiere das nicht mehr so gerne mitmachen. Genau, aber so funktionieren unsere Experimente. Und das, was ich Ihnen nur ganz kurz in zwei Graphen zeigen möchte, ist, dass das auch wirklich so ist und so funktioniert. Beim Erstlernen können diese Reize sehr schnell und sehr gut gelernt werden. Wenn das dann halt so der Fall ist, beginnt die Extinktion und Sie sehen, dass dieser eine Stimulus, dieser eine Reiz, der nicht mehr belohnt wird, dann sofort von den Tauben nicht mehr beantwortet wird. Also sofort, es dauert ein bisschen, aber das merken die relativ schnell und dann sind die sehr konsequent und verknüpfen sofort damit, dass dieser Reiz nicht mehr zu Futter führt. Dieser Punkt hier, also es führt nicht mehr zu Futter, das Ende des Extinktionslernens, da sehen Sie ja, das sind ungefähr 10% von Antworten, die dann dennoch kommen, der ist jetzt hier nochmal aufgetragen und wechselt man dann in die Testphase und wechselt den Kontext wieder und macht diesen kritischen Test, dann sieht man, dass das Verhalten wieder auftritt. Das ist also diese Erneuerung, die Sie eben gesehen haben, die können wir halt jetzt im Experiment untersuchen und genau das tun wir. Und dieses Modellsystem Taube und dieses Verhaltensexperiment, das halt diese robuste Erneuerung und dieses sehr gute Extinktionslernen zeigt, das ermöglicht halt jetzt ganz viele verschiedene Experimente mit den Tieren durchzuführen, die mit Patienten natürlich nicht möglich werden. Also wir haben am Tiermodell andere Methoden und andere Möglichkeiten, die wir durchführen können. Und dieses Verhaltensexperiment machen wir uns damit zunutze. Eine sehr komplizierte Folie. Das hier ist das sogenannte Konnektom der Taube. Das hat der Ono mal vor ein paar Jahren veröffentlicht. Das sind die Kerngebiete im Gehirn der Taube und die verschiedenen Verknüpfungen. Und wir wissen sehr viel über das Gehirn der Taube und wir kennen viele Strukturen innerhalb des Gehirns der Taube und sind deshalb in der Lage, uns dort auch experimentell zu bewegen. Durch Zufall oder durch glückliche Umstände ist dieses Extinktionsnetzwerk etwas kleiner. Und durch dieses Verhaltensexperiment und die Methoden, die uns im Tiermodell zur Verfügung stehen, können wir jetzt Experimente machen, die ganz gezielt diese Strukturen, die in diesem Extinktionsnetzwerk beteiligt sind, und man muss dazu sagen, diese Strukturen sind beim Säugetier identisch, das bedeutet, wir können halt auch übertragbare Informationen erzeugen, die können wir jetzt ganz gezielt ausschalten oder verändern. Das macht man mit solchen sogenannten neuropharmakologischen Studien und das macht meine Kollegin Mong. Und die schaltet zum Beispiel durch die Gabe eines Pharmakons ganz spezifisch einzelne Areale innerhalb des Gehirns aus, um zu sehen, welchen Einfluss in diesem Prozess hat dieses Gehirnareal, um dann mithilfe dieser Rückschlüsse zu wissen, wo in diesem Extinktionsnetzwerk passiert, was während dieses ganzen Lernvorgangs. Also neuropharmakologische Studien untersuchen den Einfluss ganzer Hirnregionen während des Extinktionslernens. Mein Kollege Julian, der jetzt auch eben schon kurz was gesagt hat, hat dieses Verhaltensparadigma mit uns gemeinsam entwickelt und macht eine andere Methode, und zwar leitet er mit ganz feinen Drähten einzelne Nervenzellen im Gehirn ab. Das bedeutet, wir können einzelne Zellen, die kleinste funktionale Einheit des Gehirns, während des gesamten Prozesses des Lernens nachverfolgen. Und das hat er in einer Struktur getan, die ist hier dargestellt, die ist vergleichbar mit dem Präfrontalkortex. Und das, was ich Ihnen nur zeigen möchte, ist, ich erkläre es nicht im Detail, keine Angst, dass jeder einzelne Punkt hier ist ein sogenanntes Aktionspotenzial, eine Zellantwort. Und Sie sehen, dass die Zelle mehrere Aktionspotenziale erzeugt, und wenn man das immer wieder macht und der Zelle immer wieder einen Stimulus zeigt, dann sehen Sie, hier auf der Achse aufgetragen, ist es eigentlich ein relativ einheitliches Feuermuster dieser Zelle. Kommt es nun zur Extinktion, sehen Sie hier, auf einmal wird das weniger. Das bedeutet, das Feuern der Zelle lässt nach, wenn dieser Stimulus präsentiert wird. Kommt es dann zu diesem Kontextwechsel, also zu dem Test, sehen Sie, auf einmal ist das wieder da. Das heißt, diese Zelle im Gehirn macht genau das, was wir eigentlich auch im Verhalten sehen. Und das wäre jetzt ein Extinktionsneuron, wie man sagen würde. Aber das soll Ihnen nur illustrieren, dass uns auch diese Möglichkeit im Tiermodell zur Verfügung steht. Das bedeutet, elektrophysiologische Studien, die untersuchen den Einfluss einzelner Zellen während dieses gesamten Lernprozesses. Eine weitere Methode, die uns zur Verfügung steht, ist die funktionale Bildgebung im Magnetresonanztomographen. Wir haben für Kleintiere so ein Gerät hier am Campus. Das bedeutet, wir können die Tiere in diesem riesengroßen MRT-Scanner untersuchen, während die dieses Verhaltensparadigma machen. Also wir können die Aktivität des gesamten Gehirns untersuchen, während diese Tiere etwas lernen, dann diesen Extinktionslernprozess durchlaufen und dann getestet werden. Das ist wirklich, wirklich eine sehr gute Methode, um die Aktivität des gesamten Gehirns während dieses Lernverhaltens zu untersuchen. Das sind Experimente, die wir gemeinsam mit den Tauben hier an der Universität durchführen. Und das sind diese verschiedenen Stränge, die uns dieses Tiermodell ermöglicht. Zusammenfassend hoffe ich, dass Sie trotz dieses heißen Wetters mit nach Hause nehmen, dass Extinktion ein zusätzliches Lernen ist, dass die Wirkung dieses bedingten Reizes vorübergehend, das ist wichtig, und kontextabhängig außer Kraft setzt. Extinktionslernen ist in alltäglichen und insbesondere therapeutischen Kontexten relevant. Und Extinktionslernen ist in einem weitreichenden neuronalen Netzwerk realisiert. Und Teile dieses Netzwerkes sind bis heute unverstanden. Der SFB 1280 hier an dieser Universität beschäftigt sich mit dem Extinktionslernen auf ganz vielfältigen Ebenen, von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung im therapeutischen Kontext. Und ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen, dass Tauben sich als Modellsystem eignen, um Extinktionslernen mit unterschiedlichen Methoden zu erforschen. Hier sehen Sie die Abteilung oder die Arbeitseinheit Biopsychologie, in der wir aktiv sind. Ich möchte mich nochmal beim SFB 874 bedanken für die herzliche Einladung und für die Durchführung dieser wunderbaren Veranstaltung. Ich finde das toll, dass es das gibt und dass Sie alle hier hinkommen. Natürlich bedanke ich mich beim SFB 1280 und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Bitte.
Ja, wenn man hier neben mir sind, der die Elektronen da.